Hallo und herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge von Neuland, dem Wissenspodcast vom Hasso-Plattner-Institut. Besonders deshalb, weil wir in diesem Jahr 25 Jahre HPI feiern und auch deshalb, weil ich heute darüber mit zwei besonderen Gästen sprechen darf. Bei mir im Studio ist Professor Christoph Meinl. Er hat das Institut fast zwei Jahrzehnte lang geprägt, war bis 2023 Direktor und Geschäftsführer des Hasso-Plattner-Instituts. Und ich begrüße auch einen seiner Nachfolger, Professor Ralf Herbrich, Leiter des Fachgebiets Artificial Intelligence and Sustainability. Neben Tobias Friedrich und Markus Kölling heute einer von drei Geschäftsführern am HPI. Wir sprechen heute über die Zukunft, die Gegenwart und wir schauen noch ein klein wenig zurück. Ich freue mich sehr. Schönen guten Tag.
Hallo.
Guten Tag.
So, es war das Jahr 1999, als der Lehrbetrieb hier am HPI begonnen hat, als die ersten jungen Menschen ausgebildet wurden. Mich würde mal zum Start interessieren, was war das für eine Zeit? Herr Meinl, viele haben ja gerade sich gewöhnt, die ersten Mails zu schreiben, das Handy wurde massentauglich, es war Neuland. Wo standen wir damals in der digitalen Welt?
Also wenn Sie auf die technische Entwicklung unserer modernen Welt gehen, dann ist Mitte der 90er Jahre der Webbrowser populär geworden und für viele war das ja überhaupt erst die Möglichkeit, Internet sowas zu erfahren, bevor er war der Sache der Spezialisten. HPI, haben Sie gesagt, begann hier der Lehrbetrieb und das war tatsächlich nicht hier, er begann zwar, aber das war gemietete Räume im Luftschiffhafen auf der anderen Seite von Potsdam, weil das ja Gelände, was schon die Stiftung von der Universität zur Verfügung gestellt hat, erworben hat sie es dann später, erst bebaut wurde. Der Einzug hier ist dann Anfang der 2000er Jahre gewesen, ich glaube 2002, Herr Gorbatschow, Herr Schröder sind da alle hier gewesen, Kumpels von Hasso-Plattner. Ich selber habe dann das hier schon vorgefunden 2004, als ich gekommen bin, unser wunderschönes Gelände hier am Griebnitzsee, noch nicht so bebaut wie heute, noch nicht mit drei Campus wie heute, aber dann war das schon irgendwie eine Identität zu spüren hier vom HPI.
Vor 25 Jahren, Ralf, erinnerst du dich, was war das für eine Zeit in der digitalen Welt?
Vor 25 Jahren, das war 1999, da war ich gerade im letzten Jahr meiner Promotion. Ich entsinne mich noch, dass es Laptop eine Mangelware war. Man musste zur Uni gehen, weil da war eigentlich das Arbeitsmaterial. Ja, heute machen die Studenten alles mit ihren eigenen Laptops. Manchmal kommen sie gar nicht mehr, weil es einen Zoom-Call gibt oder man sich einwählen kann. Es war auch eine Zeit, wo Rechenkapazität knapp war. Also man war dankbar für in der Informatik ein größeres Experiment durchzuführen. Ich habe damals, es war 96, 97, eine Analyse mal gemacht, wo wir eine größere Berechnung durchführen mussten. Das war dann ein Papier auf der International Joint Conference on AI. Dazu mussten wir ein eigenes verteiltes Rechenimplementation über alle freien Rechner der TU Berlin machen. Das wäre heute leicht auf einem Laptop ausführbar und durchführbar. Also es war eine spannende Zeit, wo vieles dieser verbundenen Welt, die wir jetzt erleben, noch gar nicht so präsent war. Man konnte E-Mails senden, das war das Primärmedium, es gab den Browser, aber die Mobilität, die wir heute haben, es gab kein Smartphone, es gab nicht wirklich viele Laptops, mit denen ich gearbeitet habe, es gab überhaupt keine E-Watches für Notifikationen oder für sportliche Betätigung. Das waren die Kinderjahre der, sagen wir mal, verbundenen Informatik.
Aber es ging auch nur an angeschlossenen Geräten, die mit dem Kabel an der Wand waren, die E-Mail. Diese Mobilität, die wir heute haben, nicht an jedem Ort, jederzeit mit den Smartphones, die schon als Rechner betrachtet so gut sind wie die Rechner damals. Es war eine andere Zeit.
Deswegen mussten wir immer an die Universität. Da gab es Internet, da gab es viel Bandbreite. Das gibt es natürlich heute mobil auf dem Handy überhaupt nicht mehr denkbar. Aber das waren die Parameter, unter denen ich damals meine Promotion und meine Forschung durchgeführt habe.
War Ihnen beiden klar, in welche Richtung sich diese digitale Welt bewegt oder entwickeln wird, Herr Meinl?
Also mein Fachgebiet war ja Internettechnologien. Und diese Innovation, nicht nur auf einem einzelnen Computer zu rechnen, sondern verschiedene Smart Devices, sagen wir heute, also Geräte mit Computerfähigkeiten, die miteinander zu vernetzen. Das war schon Zukunft und das hatte so viele Vorteile, dass es dahin gehen sollte. Dass das klappt, dass ich das heute jetzt hier in der Jackentasche habe, ein Gerät, was mich mit aller Welt verbindet, das war noch nicht vorstellbar. Mancher kennt das nur noch aus alten Filmen, nicht dieses Telefon, was da, das mobile Telefon, was da im Auto eingebaut war, ein großer Kasten, wo dann mit dem Kabel der Fahrer telefonieren konnten. Also vorstellbar heute jetzt diese unwahrscheinliche Vernetzung auch. Das ist ja der Hang zum Zweitgerät, ist ja sehr stark verbreitet in aller Welt. Das ist schon eine Sache, die konnte man sich nicht vorstellen.
Und du hast gesagt, Ralf, das war so damals alles so in den Kinderschuhen. Aber die Dynamik war schon spürbar.
Dynamik im Feld war schon spürbar. Also es war damals, sagen wir mal, in der Richtung, in der ich vertieft habe, künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen, da war schon viel Begeisterung und auch Vision dabei. Ich weiß noch, das Vorwort von meiner oder die Einführung von meiner Doktorarbeit hat beschrieben, dass man diese Verfahren vielleicht irgendwann mal für so Internet-Suchmaschinen benutzen kann, um die Ergebnisse sortiert anzuzeigen, dass das 10 Jahre später eine Realität war. War irgendwie absehbar, aber wie auch Herr Meine sagt, die Menge, in der diese Konnektivität stattfindet und die Einfachheit, mit der man heute zugreifen kann, das war bei Weitem nicht so prognostizierbar.
Ich versuche das immer mit dem Bild, dass da wirklich eine eigene digitale Welt entstanden ist, neben unserer physischen Welt. Eine digitale Welt, die nach anderen Gesetzen funktioniert als unsere physische. Es gibt keine Gravitation, es gibt keine Räume, Zeit spielt keine Rolle, alles in fast Lichtgeschwindigkeit. Also damit müssen wir lernen umzugehen. Wir sind die erste Generation, die das erfahren. Auf die physische Welt haben wir uns zehntausende Jahre vorbereitet, durch die Evolution angepasst, wie wir damit umgehen. Hier, und das sehen wir an den vielen Problemen, die es auch gibt, wo wir noch gar nicht so richtig wissen, wie wir da sozial mit umgehen, wie es unsere Gesellschaft verändert. Das ist die Aufgabe für die nächsten Generationen. Und das wird nicht so ganz schnell gehen, diese Verbindung zwischen der digitalen und der physischen Welt. Manche nennen das Metaverse, in dem wir leben in Zukunft. Das zu gestalten, auszugestalten, auch nach den Werten, die wir haben. Wenn man da viele Diskussionen jetzt auch gerade mit den autokratischen Ländern sieht, wie da diese Techniken genutzt werden, die Menschen zu Marionetten zu machen, dann stehen hier große Aufgaben vor uns. Und es ist toll, in einer solchen Zeit zu leben. Und das Institut war genau in der richtigen Zeit, als ein Ort, über sowas nachzudenken, mit tollen, fähigen Menschen. Hervorragende Idee von Hasso Plattner, das zu gründen.
Was war damals die Vision?
Ja, die Vision war, also auch Plattner selber saß bei den Kunden, wenn sie ihre Programme, die dann SAP am Anfang ja noch sehr, sehr einfach waren, entwickelt haben. Und da ging es darum, in dem Leben mit den Rechnern Vereinfachung an verschiedensten Stellen zu organisieren. Dass das so weit eingreift ins Leben und wie wir leben, wie wir kommunizieren miteinander, das war so nicht absehbar damals. Aber schon für dieses offene Feld jetzt, sage ich mal, zu automatisieren, auch die Verwaltung, was da im Maschinen bei der Produktion schon stattgefunden hatte, das war ja so ein bisschen der Beginn der Informatik, auch in dieser großen Umsetzung in der Welt. Das wäre schon genug Aufgabe gewesen für so ein Institut, dass da noch so viele Aufgaben durch die weitere Entwicklung, technische Entwicklung hinzugekommen sind, hat nur noch wichtiger gemacht, dass es solche Orte gibt.
Und die Vision, was bedeutet das für heute, für uns?
Es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, eine Fortsetzung mit vielleicht einem noch größeren Fokus. Also wir haben uns vor 2 Jahren zusammengesetzt mit den Kollegen, mit Herrn Meinl und uns gefragt, was ist eigentlich in einer Welt, die jetzt so verbunden ist, in der ein Metaverse existiert aus einem physischen und einer digitalen Realität, woran sollen wir eigentlich arbeiten? Und die Vision lässt sich, glaube ich, am besten beschreiben, dass sie getrieben ist von der Idee, die digitale Souveränität in Europa voranzutreiben. Das ist, was uns antreibt. Und wie machen wir das? Wir bilden junge Menschen aus. Das heißt, eine sehr personalisierte Ausbildung, einer Forschung auch führen zu werden, im ganzen Bereich der Informatik und des Digital Engineerings. Das sind dann daraus abgeleitete Ziele und auch das Gründen zu ermöglichen, das Einflussnahme im Leben aller Menschen durch eben digitale Lösungen. Das wird ja von Menschenhand auch gebaut. Das leitet sich aber alles aus der Idee ab, dass wir mit dem HPI es noch beschleunigen wollen, Europa die digitale Souveränität zu ermöglichen.
Die Innovation, so ein Institut zu gründen, war aber nicht nur das technische Thema, die sich entwickelnde IT, sondern war ein zweites, was ganz wesentlich ist, nämlich, ich sage jetzt mal kurz, Eliteausbildung. Etwas, was es damals in Deutschland nicht gab, was auch nicht so genannt werden konnte, was Hasso Plattner in den USA, sein Role Model ist da immer Stanford gewesen, kennengelernt hat. Also zu sagen, wir nehmen ganz wenige handverlesene Studierende und mit denen arbeiten wir ganz intensiv, wie diese alte Universitätsmaxime der Humboldtschen Universität, also Lehre anhand von Forschung, in die Forschung einbeziehen. Keine Massenuniversität, was ich so erlebt habe, 800 Leute in einer Vorlesung, sondern nein, bei etwa 100, 120 und dann sehr schnell, sehr persönlich zusammenzuarbeiten. Und das setzt gruppendynamische Prozesse bereit. Nämlich, dass da junge Leute, die ja gut ausgewählt sind, plötzlich auf andere gute Leute treffen. Ganz erstaunt sind, dass es da auch andere tolle Leute gibt. Und dann im Wettbewerb hart arbeiten müssen. Wirklich, die sehr guten Leute hier müssen hart arbeiten, um mit den anderen mitzuhalten. Und das schafft eine wunderbare Atmosphäre für die Lehre. Heute gibt es auch andere Einrichtungen in Deutschland, die dieses Prinzip verfolgen. Und das ist eben auch wichtig gewesen, dass da ein Stifter war. Der Staat muss allen die Chance bieten. Das ist das in unserer Universität. Jeder, der da die Berechtigung hat, kann hingehen. Aber Hasso konnte sagen, ich bezahle es ja. Also lasst mich das mal hier mit dem HPI versuchen, wie das ist. Die Politiker haben auch positiv reagiert. Die haben gesagt, wollen wir mal sehen, wollen wir mal kennenlernen. Deswegen gab es auch viel Interaktion da mit den politisch Verantwortlichen, gesellschaftlichen Verantwortlichen. Viele der Universitätskollegen waren ein bisschen neidisch, weil natürlich die Möglichkeit, mit so tollen, ausgewählten Studenten zusammenzuarbeiten, sehr befruchtend auch für die Lehrer ist und vor allen Dingen in den Ergebnissen. Ralf Herbrich hatte gerade Gründung auch angesprochen. Wenn da Leute zusammensitzen, die tolle Visionen entwickeln und dann auch technisch in der Lage sind, die umzusetzen, das war das Pflaster hier, das das HPI ausgezeichnet hat.
Was macht das für dich aus, Ralf? Was macht das HPI anders?
Ich glaube, da würde ich in vielem zustimmen, was Herr Meinl jetzt sagte. Also unsere Lehrveranstaltungen sind immer noch maximal 120 Studentinnen und Studenten groß. Es bildet sich sehr schnell ein direktes Verhältnis. Wir haben im Bachelorstudiengang ein Verhältnis von 18:20 von Professor zu Student in der Betreuung. Das heißt, innerhalb eines Semesters entsteht eine sehr schnelle und unkomplizierte Kommunikation mit den Studenten. Die sind sehr wissbegierig. Also bei großen Universitäten ist es ja manchmal auch so, dass man Teil der initialen Semester eher einen Auslese- oder ein Filterungsprozess ist. Darauf brauchen wir keine Zeit in der Ausbildung verwenden, sondern eher, wie können wir jeden so schnell wie möglich an die Forschungsfront bringen. Also es zeigt sich dadurch aus, dass sich aktuelle Forschungsergebnisse auch schon selbst in die Bachelorlehre im letzten Jahr mit einbinde. Es zeigt sich dadurch aus, dass wir in der Ausbildung direkt mit Unternehmen Projekte über 9 Monate machen, dass wir Teamarbeit in Teams von Fachexperten, das sind alles sehr starke, leistungsstarke Studentinnen und Studenten, durchführen können, weil jeder Lehrschüler das hier macht, weil das Teil der, würde ich sagen, des besonderen Ausbildungskonzepts hier ist. Und im Master ist es so, dass wir oft schon mit Masterstudenten wissenschaftliche Publikationen auf Top-Niveau haben. Das findet man in anderen Universitäten ausnahmsweise mal, aber nicht in der Regel. Hier bei uns ist es die Regel und das ist was Tolles, was Einmaliges und macht mir auch Freude.
Für mich ist das immer in einer Person fassbar. Stefanie Müller, eine Doktorandin von Kollegen Patrick Baudisch im Human Computer Interaction-Bereich, die ist Professorin geworden am MIT, kurz bevor sie ihre Promotion hier am HPI verteidigt hat. Und das zeigt, was so eine Auslese, gemeinsame Arbeit, so ideale Forschungs- und Arbeitsbedingungen bewirken können.
Jetzt hat natürlich die digitale Welt auch die universitäre Ausbildung verändert. Wie würden Sie das sehen?
Also die Möglichkeit, unmittelbar immer mit dem Rechner zusammenzuarbeiten. Hat einerseits eine Frage gegeben, wenn die Studenten da in der Vorlesung sitzen und auf ihren Rechner gucken, passen sie überhaupt noch auf? Da gibt es verschiedene Formen des Umgangs in einer solchen Weise. Wenn sie zum Beispiel an der falschen Stelle lachen, ja, weil sie da irgendwas auf dem Computer gesehen haben und was gar nicht zur Vorlesung passte. Auf der anderen Seite unmittelbar in der Vorlesung dann Dinge nachschauen, zusammenbringen können, ausrechnen zu können, das schafft natürlich auch Geschwindigkeit. Die größte Veränderung hat es vielleicht gegeben, dass gar nicht mehr alle Lehre körperlich stattfinden muss, sondern dass es die Möglichkeit gibt der virtuellen Ausbildung, nicht die Möglichkeiten, die heute das Internet bietet, zu allen Spezialfragen Learnings zu finden. Wir sprechen da von diesen MOOCs, diesen Massive Open Online Kursen. Da gibt es tolle Plattformen rund um die Welt und die Möglichkeit, da jetzt, wenn ich es brauche, irgendwelches Wissen zu konsumieren, was ich dann in meine Arbeit zurückbringen kann oder in mein Projekt. Das ist schon eine tolle Möglichkeit, die Digitalisierung bietet.
Wie hat sich die universitäre Ausbildung aus deiner Sicht verändert?
Ich bin ja erst seit 2 Jahren in universitären Ausbildung tätig. Das heißt, ich kann jetzt nicht auf eine große Historie zurückblicken, aber eine interessante Veränderung, die ich im letzten Jahr gesehen habe, ich glaube, die ganze Gesellschaft ist so ein bisschen von der Begeisterung um den Chat-GPT-Service, also diese Idee, dass ich eine Frage in Deutsch oder in Englisch stellen kann und kriege auch inhaltlich eine gute Antwort, dass ich aber auch eine Programmierfrage stellen kann und bekomme mal den Ergebnisquelltext in jeder Programmiersprache, hat natürlich einen Einfluss auf die Lehre, weil ich früher eine Aufgabe gestellt habe, eine Beispielimplementation eines zu lernenden Algorithmus zu machen, was heute ein Tastenklick entfernt ist in modernen Softwaresystemen, die diese Funktionalitäten, diese KI-Modelle benutzen und wir uns da auch anpassen mussten in der Lehre. Also heißt das jetzt, dass wir andere Aufgaben stellen und nicht mehr nach Quellprogrammieren nicht mehr lehren? Natürlich nicht, weil es ist ein Werkzeug, diese ChatGPT, aber nicht ein Ersatz der Programmiererin des Programmierers. Und was hat das für uns bedeutet? Ich habe ja gerade erwähnt, dass wir eine sehr personalisierte Lehre machen können. Das heißt, für uns haben wir dann gesagt, das Verständnis zu prüfen ist etwas, was zwischen Menschen stattfindet. Das heißt, wir können in der Lehre es auch so machen, dass wir Abgaben natürlich haben für Verständnis eines Sortieralgorithmus oder eines Suchalgorithmus, dass man dafür natürlich einen Quelltext schreibt und dass man vielleicht dieses Werkzeug auch benutzt, aber nur so weit, dass man es versteht, was man da sich generieren lässt und in der Abgabe eben eine personalisierte Abfrage macht, wie man es früher vielleicht noch aus der Schule kennt, wo man auch erklären muss, was man da aufgeschrieben hat, man muss den Quelltext erklären. Das geht, wenn wir so ein kleines Institut haben, wenn wir spezialisierte Ausbildung personalisiert machen können, wo wir die Studierenden unterstützen können. Und das hat eine Veränderung ausgeführt. Früher konnte man die Quelltext abgeben, durch Systeme laufen lassen. Wenn alle Tests liefen, war es eine korrekte Abgabe, gab es alle Punkte. Das ist heute nicht mehr so möglich und das ist eine Veränderung in den Methoden der künstlichen Intelligenz, die modernen, geschuldet ist. Ich sehe das gar nicht schlecht. Es sind Werkzeuge, die ich auch selbst benutze, wenn ich Quelltexte oder Materialien kreiere für Vorlesungen in der Forschung. Ich benutze sie aber als Werkzeug. So wie ich eine Rechtschreibkorrektur benutze, damit ich nicht Rechtschreibfehler in der Publikation habe, nehme ich es als erstes, was einen Vorschlag macht, was ich aber dann selber noch begutachten muss, ob es überhaupt passt. Und das ist eine Veränderung, die ich in den 2 Jahren schon wahrgenommen habe, die jetzt relevant wird.
Solche Veränderungen werden oft mit dem etwas abgelaufenen Überschrift digitale Transformation subsumiert, die alle Bereiche unseres Lebens ändern. Wenn wir da auf die Universität schauen, ist die noch relativ zurück in diesem Digitalisierungsprozess. Nämlich Fragen der Organisation, jetzt ist Deutschland ein besonders festgefügtes in allen Bereichen Land, der Status quo ist in Regelungen so fest zementiert, dass Veränderungen da gar nicht so gut möglich sind. Die Frage der Interdisziplinarität. Die Digitalisierung gibt da ganz andere Herausforderungen, dass es gar nicht mehr Sinn macht, die einzelnen Wissenschaftler Fakultäten zuzuordnen, die alle so ein bisschen thematisch gleichlautend sind, sondern es kommt gerade darauf an, die voneinander entfernten Disziplinen, Menschen aus den entfernten Disziplinen zusammenzubringen und gemeinsam arbeiten zu lassen mit den Möglichkeiten. Und da war das HPI immer auch ein guter Punkt, weil alle zu uns gekommen sind. Weil sie sagte, Mensch, ihr habt die Fachleute da für solche digitalen Themen. Wir wollen in den Geisteswissenschaften oder in den biologischen oder in Medizin. Wir haben da Ideen, aber wir brauchen euch, um das umzusetzen. Das fand ich immer sehr beglückend.
Jetzt frage ich mal 2 Profs. Also Profs wird es immer geben. Wir brauchen ja gute Professorinnen und Professoren.
Ja.
Der junge Mann sagt ja. Ich sage, die Rolle des Profs wird sich ändern. Diese alte Vorstellung, da ist so jemand, der alles weiß und das den unwissenden jungen Leuten erzählt, wird sich ändern, wie in allen Bereichen durch auch die Digitalisierung, dass der Wandel so schnell geht, dass das Wissen so schnell geht, eher in einen Lernberater, in einen Coach, als in den allwissenden, du musst das machen und dann kannst du das. Auch die Veränderung selber. Wir als Professoren müssen Vorlesungen nach wenigen Jahren ganz anders halten, ja, weil unten drunter die Themen ganz anders sich entwickelt haben, ganz andere Bedeutung haben. Also für uns beide ist das spannend. Für jemanden, der einmal in der Jugend ausgearbeitete Vorlesungsskripten immer wieder den jungen Leuten hört, ist es vielleicht nicht so toll.
Ich will mal erklären, warum ich so schnell und so bedeutend Ja gesagt habe. Es gibt ja auch eine Theorie des Lernens. Ein Konzept zu lernen heißt ja nicht, dass ich es höre und damit begriffen habe. Es gibt ein Verständnisteil des Prozesses. Ich gehe in eine Vorlesung oder schaue mir ein YouTube-Video an und da wird mir ein Konzept erklärt. Nehmen wir mal von mir aus das Konzept Mathematik, eine Ableitung einer Funktion. Dann gehe ich aus der Vorlesung und habe das Gefühl, ich habe das verstanden. Aber ich habe es ja nie angewendet. Ich war nie in den Punkt gekommen, wo ich es in der Praxis anwenden musste. Das ist so ein typischer Prozess, der dann ein Verständnis verstärkt, wo dann wirklich ein Wissen aufgebaut wird. Und ich habe ja auch nie ohne eine Anwendung die Chance, auch mal eine Frage zurückzustellen. So eine Kommunikation, eine klassische vom Professor zum Studenten, ist ja unidirektional. Ich stehe auf der Kanzel und predige nach vorne. Das Spannende beim Lernprozess ist aber, wenn das Verständnis vertieft werden muss und zu Wissen werden muss, dann ist diese Interaktion sehr wichtig. Und danach, und jetzt ganz Interessante, wenn ich es wirklich tiefen verstehen will, der beste Test dafür ist, kann ich es jemand anders erklären? Ich kann es vielleicht gut anwenden, aber erst, wenn ich es jemand anderem erklären kann, dann habe ich es so tief verstanden, dass ich es eben abbilden kann auf bekannte Konzepte des Zuhörerinnen des Zuhörers. Und diese drei Phasen des Lernens, in Phase 1, das kann ich vielleicht ersetzen durch ein YouTube-Video oder einen MOOC. Und das ist auch gut. Das heißt, ich komme vom Verständnis auf ein breiteres Spektrum an Wissen, aber es zu vertiefen und es sozusagen Expertise zu erwerben, das braucht die Interaktion und die Interaktion zwischen Menschen. Man darf nämlich eins nicht vergessen bei der ganzen Digitalisierung und KI, und wir Menschen haben immer noch dasselbe Gehirn. Wir Menschen sind gleich geblieben. Wir sind nicht viel anders als der Neandertaler vor 70.000 Jahren. Das heißt, wir haben zwar die Chance jetzt in Sekundenschnelle zu erfahren, wenn ein Schnappschuss gibt oder ein Wettlauf schief ging in weit entfernten Regionen oder ein Wirbelsturm war. Aber unser Gehirn muss das doch alles verarbeiten. Und das ist genauso fähig zu verarbeiten, wie das vor 200 Jahren oder 400 Jahren. Auch da hatte man eine bestimmte Mindestgeschwindigkeit, Konzepte zu begreifen. Wir haben sozusagen jetzt mehr Zugang und schnelleren Zugang zu Informationen. Aber unser Gehirn ist ja nicht mitgewachsen. Wir haben ja keine digitalen, beschleunigten Gehirne bekommen. Deswegen, glaube ich, die Rolle des Lehrenden, des Professors, die wird es weiterhin geben. Aber sie wird sich in ihrer Ausprägung anpassen müssen zu den Fähigkeiten und Möglichkeiten, die wir haben. Genau wie Herr Meinl sagte.
Und gleichzeitig verändert sich vieles. Es gibt Herausforderungen auch. Also wir reden natürlich da auch über den Fachkräftemangel in der IT. Wir sprechen über diesen Epochenwandel dank der KI. Wir haben gesellschaftlich große Herausforderungen. Also in welche Welt bilden wir junge Menschen heute aus?
Also wie schon gesagt, bilden wir hier relativ wenige Studenten. Also wir werden keinen großen Beitrag zum Fachkräftemangel leisten, der ja auf ganz breiter Front in alle Bereiche geht. Was wir leisten, ist ein Beitrag hier am Hier, oder ich jetzt nicht mehr, die jungen Kollegen, ist Leute auszubilden, die diesen Wandel gestalten können. Also die diese technologisch so vertraut sind, gut sind, auch noch die Art, wie Technologie angewendet wird. Wir sprechen über die Fragen gerade in KI zum Beispiel. Wie sieht denn das da mit Regeln aus, mit Anforderungen, die wir stellen? Und das sind sehr tiefliegende Fragen. Im Moment sind wir ja ganz, ganz toll und erstaunt und happy, dass da so viel geht. Aber da gehen eben auch schreckliche Sachen. Und die, die hier ausgebildet werden, sind die, die das verstehen und gestalten können. Wir hoffen nach den Werten, die wir hier vermitteln. Fachkräftemangel. Da gibt es auch kluge Konzepte aus der digitalen Welt, zum Beispiel, wenn man digital ganze Studiengänge anbietet. Aber das ist gar nicht die Idee hier, sondern hier mit so einem relativ kleinen Häufchen, Führungskräfte ist so abgegriffen und klingt nur nach einem Leiter, die also Führung nehmen bei diesem digitalen Wandel unserer Welt, der noch lange nicht abgeschlossen ist.
Ich beantworte es mal mit zwei Antworten, weil ich ja auch zwei Jobs habe. So wie Herr Meinl haben wir beide ja zwei Arbeitsverträge, einen als Professor und einen als Geschäftsführer. Und als Geschäftsführer in meiner Karriere, die nicht wissenschaftlich war, habe ich eins frühzeitig gelernt: die beste Art, seine Möglichkeiten zu skalieren, ist über andere Menschen, nicht durch Systeme. Das heißt, ich bin vor 20 Jahren zum Management gekommen, nicht weil ich es von Geburt an wollte, sondern weil die Zeit einfach nicht ausgereicht hat, als ein Forscher bei Microsoft Research all die Ideen, die in meinem Kopf schwirrten, umzusetzen. Und 2, 3 macht es halt möglich, noch mehr umzusetzen. Das heißt, die beste Art zu den Menschen. Wir bilden hier natürlich nicht Tausende oder Hunderttausende im HPI aus. Aber wie Herr Meine schon sagt, es liegt uns am Herzen, diejenigen auszubilden, die dieses Wissen und diese Fähigkeiten auch skalieren. Ob durch eine Gründung einer Firma, ob durch Professuren, die sie an großen Institutionen einnehmen oder auch an kleinen Institutionen, MIT oder an deutschen Universitäten oder die in bestehenden Unternehmen auch an Produkten der Zukunft arbeiten. Das ist meine Antwort, wie helfen wir, die Geschäftsführerantwort. Die professorale Antwort, mein Lehrstuhl ist ja künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit, ist natürlich, dass KI wird oft missverstanden als ein Ersatz von Menschen. Das ist es nicht. Es ist ein mächtiges Werkzeug, was einer Person erlaubt, mehr Produktivität in ihrer Art. Ob sie nun backen, Brötchen backen oder ob sie Lehrer sind, Ärzte, Schwestern, in jeglichem Bereich der Gesellschaft arbeiten. Und KI als Werkzeug zu verstehen, heißt eben auch, dass ich eine Menge Arbeit, die anliegt, in weniger Zeit schaffe. Und wenn eine Person mit Hilfe des Werkzeugs KI es schafft, 10-mal oder 100-mal so viele Anfragen von Patienten zu bearbeiten oder Waren herzustellen, Brötchen zu backen, dann ist es auch ein geringerer Fachkräftemangel. Das heißt, die KI ersetzt den Menschen nicht, aber wenn wir haben ja Menschen. Es ist ja nicht so, dass der Planet gerade keine Menschen mehr hat und dass auch gar keiner mehr geboren wird. Es ist aber so, dass natürlich weniger geboren werden als vor 20 oder 30 Jahren. Das heißt, eine Weise, in der wir auch helfen können, ist, solche Werkzeuge zu entwickeln, die in allen Bereichen des Lebens die Produktivität derjenigen, der Fachkräfte selbst vergrößern und dadurch ein geringerer Fachkräftebedarf. Wir meinen aber auch, ganz wichtig, das mit unseren Werten in Einklang zu bringen, dass wir also solche Werkzeuge wertekonform einsetzen.
Welchen Ratschlag würden Sie angehenden Studierenden geben? Worauf kommt es an, Herr Meinl?
Also auf das Einzelne, was Sie lernen, dass das nun Ihr ganzes Leben lang immer gültig bleibt. Die Illusion muss man Ihnen schnell nehmen. Man muss Ihnen nur erklären, wenn du programmieren lernen willst, dann geht das nicht theoretisch, sondern dann musst du das anhand einer Sprache und dann musst du die Konzepte dahinter lernen und verstehen. Das, was dann dich in die Lage versetzt, später ganz andere Sprachen zu bedienen. Also ich gehöre zu der Generation, wo ich nur Mathematik studieren konnte, weil es Informatik nicht gab. Und da gab es natürlich für die sich interessierten, Algol. Die Prinzipien bei den ganzen vielen Sprachen, die Grundprinzipien, haben sich gar nicht so geändert. Es gibt jetzt natürlich massenhaft moderne Sprachen, die selbst manchmal innerhalb eines Studentenlebens hier am Ort plötzlich gehypt sind und dann in diesen 5 Jahren, wo sie hier sind, dann auch wieder plötzlich an Bedeutung verliert. Also solche Dinge zu tun, das eine. Das zweite ist, diese Zeit zu nutzen, das, was man gelernt hat, möglichst eben auch praktisch zu erspielen. Im HPI haben wir das angeregt durch die E-School, die wir haben, dass also auch Hilfestellung gegeben wird für Gründungsideen. Menschen sind immer, wenn es ihre eigene Ideen ist, dann sind sie viel motivierter, das umzusetzen, als wenn sie gefordert werden, irgendwas zu tun, was jemand anderes möchte. Also deswegen ist das so eine ideale Konstellation mit solchen Gründungsideen, gerade in der Informatik sprudelt es ja, dass sie da diesen Stoff, den sie lernen, A, anwenden und B, merken, Mensch, hier, da fehlt mir was, das kann ich noch gar nicht. Und dann plötzlich wieder ganz motiviert in den Unterricht zurückkommen, wo solche Sachen ihnen dann das gelehrt werden. Also diese Interaktion hier zu nutzen, Netzwerke aufzubauen, das auch gar nicht alleine machen. Computer Science ist nicht, was ich da alleine am Schreibtisch mache, sondern das geht in der Interaktion mit anderen viel schneller, viel tiefer, viel schöner. Auch da sind Räumlichkeiten hier geboten, das zu unterstützen. Also das ist der Ratschlag. Jetzt, wenn jemand fragt, soll ich genau dieses oder jenes Gebiet sagen, sage ich, das ist relativ egal. Wenn du dich tief eingräbst, machst dir Spaß, dann bist du motiviert. Und das ist das Wichtige. Jetzt das, was scheinbar in 5 Jahren das Beste ist oder das Wichtigste ist, das können wir in unserer schnelllebigen Zeit gar nicht vorhersagen.
Was ist dein Ratschlag, Ralf?
Der ist überraschend, wahrscheinlich gegeben ein bisschen meine Historie. Das merkt das auch in Vorlesungen, da ich ja nun 20 Jahre in Industrieunternehmen mit Forschungsfokus und dann unterwegs war, vermutet man oft, dass das Programmieren und das Entwickeln primär ist. Aber was ich sagen würde, gerade in der Informatik, ist ein solides Verständnis der Mathematik extrem wichtig. Es wird oft gedacht, eine Programmiersprache lernen zu können. Programmiersprachen gibt es wie Sand am Meer und das ist auch gut so, die haben jeweils eine Anwendung, aber da wird es immer wieder neue geben, weil es auch immer wieder neue Rechenumgebungen, Hardwareumgebungen geben wird. Also zu verstehen und offen zu sein, die Mathematik nicht als ein Hindernis zu sehen in der Informatikausbildung, sondern ein wichtiges Grundkenntnis, die man auch noch erweitern muss. Das wäre eins. Und das zweite, am Ende entstehen Produkte nicht durch einen Superalgorithmus. Das ist nirgendwo in meiner ganzen Karriere passiert und auch nicht bekannt von meinem Freundeskreis oder in der Erfahrung, sondern sie entsteht in der Interaktion mit anderen Disziplinen zwischen Menschen. Das heißt, in der Ausbildung auch zu lernen, in Teams zu arbeiten. Das heißt, Studenten, die vielleicht in der Spezialrichtung, wenn ich mich sehr für KI interessiere, aber die andere Person eben mehr für Computergrafik, auch im Team zu arbeiten. Das heißt, sie mitzunehmen. Das Lehren meiner Kenntnis zu bringen, das Zuhören zu lernen, das Verständnis aufzubauen, weil wir in der E-School machen wir wirklich Kurse, wo wir beibringen, was muss eigentlich ein Gründer eines Startups machen? Er muss nicht den Superalgorithmus im Kopf haben und alle implementieren ihn, sondern er muss mit Menschen auch interagieren können. Auch das ist ein wichtiger Aspekt, wenn ich eine wissenschaftliche Erkenntnis übersetzen will in einen wirklichen Einfluss in die Gesellschaft. Und diese beiden Fähigkeiten, die sind anders. Das heißt, wirklich analytisches Denken mit der Sprache. Mathematik ist tausende von Jahren älter als Informatik. Da ist viel entdeckt und viel verstanden. Zu begreifen, dass das nicht ein Übel ist, was ich schlucke, eine Kröte, die ich schlucken muss in der Lehre, sondern eine Basis, die mir eigentlich erlaubt, wirklich erfolgreich zu sein und gleichzeitig mit Menschen interagieren, die anderen Hintergrund haben, in einem tiefen Verständnis oder vielleicht eine ganz andere Fachrichtung. Ein Produkt entsteht nur im Team, nicht als einzelne Leistung eines Programmierhelden.
Herr Meinl, was wünschen Sie dem HPE für die nächsten 25 Jahre?
Weiter gute, hochmotivierte Studenten. Und die dann auch zufriedenzustellen mit dem Angebot, mit der Art, wie gearbeitet wird, mit der Art, wie ihnen begegnet wird, mit der Art, wozu sie angeregt werden. Und die Gelingensbedingungen sind dank der Stiftungsförderung hier in den Räumlichkeiten, in der kleinen Anzahl, in der jetzt inzwischen sehr gestiegenen Anzahl der Professoren und der Wissenschaftler, sind ideal dafür. Und ich sehe nicht, dass die Stiftung irgendwie an irgendeiner Stelle das verändern will. Also ich wünsche weiter so.
Damit gehst du d'accord.
Damit gehe ich d'accord, ja. Ich wünsche auch, dass wir das Modell, was wir hier, was Herr Meinl über Jahrzehnte aufgebaut hat, was wir weiterführen dürfen und weiter ausbauen dürfen, dass es auch breiter bekannt ist. Ich glaube, es in dem Raum, wo wir hier leben, es ist ein sehr bekanntes Institut, eine sehr bekannte Methodologie, aber ich wünsche mir auch für die nächsten Jahre, dass es auch in Bayern bekannt ist, so wie hier, dass es auch in Cambridge und in Oxford und in Zürich und in allen großen Hochburgen der wissenschaftlichen Exzellenz in Europa ein bekanntes Markenname wird, was wir hier machen.
Das ist die Zukunft des Hasso-Plattner-Instituts. Darüber und über 25 Jahre HPI habe ich heute mit Professor Ralf Herbrich gesprochen, einer der drei Geschäftsführer hier bei uns und Leiter des Fachgebiets Artificial Intelligence and Sustainability und mit Professor Christoph Meinl, bis 2023 der Geschäftsführer und Direktor des HPI. Ganz herzlichen Dank für den Austausch. Das war ein super spannender Blick in die Zukunft, aber auch in die Geschichte des HPI. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Und das war diese besondere Folge von Neuland. Viele Geschichten aus 25 Jahren HPI gibt es auch bei uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf unserer Webseite unter hpi.de. Da gerne mal vorbeischauen. Mein Name ist Leon Stäbe und wie immer sage ich ganz herzlichen Dank fürs Reinhören. Tschüss und bis ganz bald.